ARD.
Wenn Kritik kommt, ist das schlimm für mich. Da klingt irgendwas aus. Aber ich habe jetzt häufiger die Möglichkeit, dann zurückzugehen und zu sehen, ach so, okay, du reagierst jetzt vielleicht ein bisschen doll, vielleicht atmest mal durch.
Dann habe ich es aber so ein bisschen geschafft, alle Regeln, die wir hatten, ja, über den Haufen zu werfen und zu brechen. Und ja, ich habe mich ziemlich verliebt in jemand anderen.
Das andere ist, dass meine Zweitbeziehung das beendet hat. Genau, aber es hat sich für sich entschieden und mit nachvollziehbaren Gründen und ich jetzt traurig bin und auch Liebeskummer habe und es eine andere Dynamik hat gerade.
Ich muss weg. Das war nach dem Gespräch bei Erik relativ klar, dass ich eine Tür brauche, die ich im Zweifel zumachen kann, wenn hier wieder alle Sicherungen durchknallen. Und das nicht bei mir.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR 2.
Hi, ich bin Maria Richter, eure Host, und ihr hört die Update-Folge der Paartherapie. Wir sind wieder losgezogen, haben alle Paare noch einmal besucht, um zu hören, wie ist es ihnen nach der Sitzung mit Erik ergangen. Erik ist natürlich auch hier bei uns am Start. Erik, bist du manchmal ein bisschen aufgeregt, wenn du weißt, okay, ich höre gleich, wie ist es den Paaren gegangen nach der Sitzung mit dir?
Hallo Maria, aber klar, natürlich bin ich aufgeregt, ich freue mich drauf.
Sie ist über 600 Kilometer von ihrem Mann quasi davongelaufen.
Ich halte ganz viel, ganz lange aus und in ganz wenigen Situationen in meinem Leben, dann renne ich was das Zeug hält. Und das habe ich letztes Jahr gemacht.
Es geht um Uli und Heike. Heike hat eine Traumatherapie gemacht und danach hat sie ihr Leben irgendwie so einmal umgekrempelt. Sie ist weggezogen, aber aufgeben wollten die beiden ihre Beziehung auf gar keinen Fall. Und deswegen sind sie zu uns gekommen und auch die beiden haben wir natürlich nochmal besucht. Heike, erstmal vielen Dank, dass wir nochmal vorbeikommen durften. Wir sitzen jetzt gerade beide alleine am Tisch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass Uli nicht dabei sein wollte. Uli hat jetzt gerade noch kurzfristig ein Meeting reinbekommen. Er ist hier im Homeoffice, also er stößt im Laufe des Gesprächs nochmal dazu. Aber wir beide können schon mal ein bisschen quatschen. Ja. Heike, erzähl doch einfach mal, wie geht's dir gerade?
Gut, sehr gut. Also klar, mein Mann ist jetzt da. Aber ja, wir kriegen das jetzt super hin mit dieser Absprache alle 2 Wochen und dass jeder von uns einmal im Monat diesen Aufwand einfach hat mit den 600 Kilometer und 8 Stunden Zugfahrt. Und für mich war wirklich der Termin mit dem Erik so ein Game Changer, wo so ein paar Aha-Effekte für mich einfach dabei waren.
Was würdest du sagen, was hat sich da so am meisten für dich verändert nach der Sitzung?
Die Chance, die er uns gegeben hat, wo er uns so arg unterstützt hat, dieses Zuhören und diese richtigen Fragen stellen, das war für mich sehr wertvoll. Und weil Uli sich auch so drauf einlassen konnte und ich einfach so viel auch erfahren habe. Dinge erfahren habe, die er vorher vielleicht aufgrund von meiner Art, wie ich mit ihm kommuniziert habe, auch nie so ausdrücken konnte. Und es hat mir aber sehr geholfen, ihn besser zu verstehen. Und ich habe mich aber auch von ihm besser verstanden gefühlt.
Heißt, ihr macht das jetzt auch noch so selber unter euch?
Ja, also wo es uns nicht gut gelingt, ist, wenn wir es am Telefon machen. Weil uns dann diese körperliche Präsenz auch fehlt, wo auch ein bisschen eine Spannung vielleicht raus ist. Also wenn du das dann am Telefon machst, da haben wir schon 1-2 Missverständnisse dann gehabt und haben dann echt gedacht, scheiße, warum ist Erik nicht da? Aber wir machen's.
Heike, du hast es ja gerade auch schon erzählt, einer von euch muss immer den langen Weg machen, um die 600 Kilometer zu überbrücken. Das heißt also, an eurer Wohnsituation hat sich nichts geändert und soll sich daran auch nichts ändern? Oder habt ihr noch mal überlegt, euch wieder an einen Ort zusammenzutun?
Naja, das ist natürlich schon ein Dauerbrenner-Thema bei uns. Aber es ist so, ich fühle mich in Norddeutschland sehr, sehr wohl. Und mir geht's mit dieser Lösung aktuell auch sehr gut. Also ich freue mich wie Bolle, wenn wir uns alle 2 Wochen sehen. Aber ich komme auch sehr gut mit mir klar. Also von daher, mir geht's damit gut. Und Uli
fragt dann mal. Den fragen wir gleich mal, wie er das so sieht. Ihr hattet ja auch darüber gesprochen, dass ihr so eure Kommunikation ein bisschen verbessern wollt. Heike, du, dadurch, dass du ja auch irgendwie schon die Therapieerfahrung gemacht hast, du warst da manchmal ein bisschen schneller als Uli, hattest da auch einfach andere Erfahrungen, konntest dich vielleicht auch einfach ein bisschen anders ausdrücken. Und Erik hat das so beschrieben, so vielleicht könnt ihr wieder bessere Reisebegleiter füreinander werden, dass du sagst, okay, auf der Reise kann ich auch ab und zu mal stehen bleiben, wir können uns auf eine Bank setzen, einmal durchatmen und dann zusammen weitergehen. Wie würdest du sagen, ist es mittlerweile, habt ihr euch da ein bisschen angepasst im Tempo?
Ja, mir fällt es auf, dass ich da noch absolutes Verbesserungspotenzial hat, einfach das Tempo, also dass ich manchmal einfach zu schnell im Denken auch dann bin. Aber wir kriegen es viel besser schon hin. Und ich merke auch, dass ich das für mich selbst auch brauche, langsamer zu werden, dass das auch mich entspannt. Und wir hatten schon jetzt auch, also das, ich mag jetzt nicht, dass man denkt, dass das jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist, die letzten 2 Monate. Also wir hatten schon die ein oder andere kritische Situation, wo es wirklich so davor war, so, boah, jetzt knallt's gleich. Aber wo wir dann mit dem, also Erik ist für uns extrem präsent mit dem, was er gesagt hat. Und wir haben bis jetzt dann jedes Mal die Kuh vom Eis gekriegt, dass wir hinterher dann gesagt haben, boah, das haben wir jetzt aber gut hingekriegt. Also dass es eben nicht geknallt hat, sondern dass wir gemerkt haben, boah, da kommt dieser Ja-Aber-Anteil. Ne? Und wir sind dabei gleich wieder, hauen eine drauf, so verbal. Und da haben wir uns dann beide zurückgenommen und siehe da, es war nicht das, was unter den Teppich gekehrt haben, sondern wir haben es stehen lassen können.
Uli, schön, dass du auch nochmal dazugekommen bist. Ich habe ja gerade schon ein bisschen mit Heike erzählen können. Erzähl du doch mal ganz kurz, wie geht's denn dir gerade?
Gut geht's mir. Also ich bin ja gerade die 600 Kilometer gestern mit dem ICE vom Süden in den Norden gefahren. Freue mich jetzt hier zu sein, freue mich euch zu sehen und nochmal drüber zu sprechen, was so das Ergebnis war, nachdem wir bei Erik waren. Ja.
Uli, du hast gerade schon gesagt, du hast jetzt die 600 Kilometer hierher auf dich genommen. Wie geht's dir generell jetzt noch mit der Wohnsituation? Was sind da so auch deine Gedanken? Bist du fein damit? Soll sich das ändern aus deiner Sicht? Was denkst du darüber?
Für den aktuellen Moment bin ich, wie du sagst, fein damit, weil es ja also praktisch eine Chance ist, es geht weiter. Man muss sich arrangieren mit einer geänderten Lebenssituation, was ich jetzt für mich relativ gut hinbekomme. Und längerfristig ist es jetzt nicht die Lösung, aber das wird sich zeigen. Ja, es ist ja auch nicht alles in Stein gemeißelt, dass es so bleiben muss, wie es jetzt ist.
Also eigentlich haben wir sogar eine intensivere Kommunikation, weil wir telefonieren wirklich abends oft eine Stunde. Und dann ja aber auch wirklich, dann sprichst du ja wirklich eine Stunde. Während wenn du zusammenlebst, ist es dann halt natürlich nicht so komprimiert. Also ich will nicht sagen, wir haben also zusammengelebt, haben weniger gesprochen. Aber es war nicht so intensiv, dass man sich wirklich den Tag so intensiv erzählt hat.
Heike hat sich ja immer gerne erklärt. Würdest du sagen, es hat sich bei Heike ein bisschen verändert, gebessert, dass sie weniger in das ständige Erklären kommt?
Das ist natürlich jetzt gemein, wenn ich das jetzt hier sage. Aber sie erklärt nach wie vor gern. Das ist ja genau der Punkt, da ist ja jetzt kein Erik da, der sowohl die Heike als auch mich, wenn das Gespräch so in die eine Richtung oder die andere Richtung geht, sie lacht,
ja.
Eingreift oder dass sie das auch relativ schnell erkennt und sagt, nee Heike, da lasse ich dich jetzt nicht raus oder Uli, nee, das bleib mal beim Punkt oder so, ja, also das fehlt natürlich, klar.
Generell, was würdest du sagen, was ist so das, was du am meisten aus der Sitzung von Erik mitgenommen hast? Was ist so am meisten hängen geblieben oder hat dir vielleicht auch am meisten geholfen?
Es nicht persönlich zu nehmen.
Und gelingt dir das?
Ja.
Ja.
Das gelingt mir.
Was würdest du sagen, Heike, du guckst so verdutzt?
Also es war eine spontane Reaktion, also das ist schon hängen geblieben, stark hängen geblieben, es nicht persönlich zu nehmen. Oft hat es mit einem selber gar nichts zu tun, sondern es ist im anderen sein Thema. Warum reagiert er jetzt so?
Nein, ich habe jetzt nur so verdutzt geguckt, weil er so zack, bumm, das ist es.
Ja, ja.
Und dann, deshalb, weil ich das jetzt, sagen wir mal, in der Deutlichkeit ja so noch nicht gehört hatte, deshalb hatte ich jetzt so verdutzt geguckt, dass da gleich der Punkt ist es.
Was würdest du sagen, Heike?
Dieses Aushalten, dass 70% der Themen einfach ein paar unterschiedlicher Meinung ist und man schon sich bemühen sollte zu verstehen, was ist dem anderen jeweils wichtig, aber halt auch zu sagen, ja, das ist jetzt so. Also wir sehen es unterschiedlich. Es ist gut, ich habe gehört, wie du es siehst, aber auch ich darf es anders sehen. Also ich glaube, ich habe ja oft so das Bedürfnis, mich so lang zu erklären, nicht weil er es so machen soll, sondern weil ich mich selber noch davon überzeugen muss, dass ich ein Recht drauf habe, das anders zu sehen.
Wie schaut ihr jetzt auch mit der Wohnsituation, mit den 600 Kilometern zwar zwischen euch, aber wie schaut ihr gemeinsam jetzt in die Zukunft? Und ich behaupte jetzt einfach mal, ihr macht das gemeinsam, den Blick in die Zukunft.
Da fällt mir auch wieder zwei Worte ein, gespannt und zuversichtlich.
Sehr prägnant ausgedrückt. Jetzt übe ich mal und lass es einfach so stehen und unterschreib, hat er recht.
Erik, was machen die beiden für einen Eindruck auf dich?
Die haben Spaß an dem, was da gerade passiert und an den Veränderungen, die sie erleben. Was ich ganz großartig finde, ist beispielsweise, dass sie sich loben dafür, wenn etwas besser läuft als vorher. Das ist ein super Mechanismus. Wenn den ein Paar entwickeln kann, dann unterstützt das einfach den Veränderungsprozess.
Ich glaube, es wird vielen Paaren so gehen, die mal eine Therapie gemacht haben. In der Sitzung, alles total logisch, was du sagst. Na klar, jetzt können wir über Themen reden, da sind wir vorher eskaliert, du bist dabei. Es ist total ruhiges Gespräch. Und das, was die beiden ja auch immer gesagt haben, ja, aber dann ist Erik nicht dabei. So, wie kriegt man das dann auch ohne dich, ohne den Therapeuten hin?
Was wichtig dabei sein könnte, ist diese Idee, ich spüre diesen Ja-Aber-Anteil in mir. Mhm. Das heißt, meine Schutzstrategien fahren gerade hoch und die haben ja einen guten Grund. Mhm. Wenn ich lernen kann oder trainieren kann, das zu spüren, da geht es wieder los. Meine Schutzstrategien bauen sich gerade wieder auf und ich weiß ja, wohin die führen. Ich kenne sie ja. Dann kann ich versuchen, noch etwas anders zu machen. Das ist aber keine Frage nur der Entscheidung, sondern eben auch des Trainings. Und dazu gehört dann zu verankern, das lief tatsächlich ein bisschen besser als das letzte Mal. Wenn die dranbleiben und wenn die so weitermachen, dann werden die das natürlich ohne Therapeut oder Therapeutin auch durchziehen können und schaffen. Denn das ist ja die Idee. Ich möchte mich ja überflüssig machen. Ich will ja nicht dabei sein müssen. Mhm. Und das, was die mitgenommen haben, sind offenbar wichtige Gedanken, die für sie hilfreich sind. Und wenn sie mit denen weiterarbeiten können, dann ist das ganz, ganz großartig.
Sind die beiden vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass so eine räumliche Trennung tatsächlich auch einen positiven Effekt haben kann, weil sie ja auch sagten, die Gespräche sind auch jetzt irgendwie intensiver, die wir führen?
Für manche Paare sind getrennte Wohnungen eine ziemlich gute Idee. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht, weil sie nur die Vermeidung von normalen Konflikten dadurch erreichen, sondern weil auch das Bedürfnis nach Autonomie und nach Nähe vielleicht auch genau so ausgeprägt ist, dass es in zwei Wohnungen an verschiedenen Orten besser funktionieren kann. Wir leben in einer Zeit, in der wir sowas verhandeln dürfen. Mhm. Die Frage ist, wie kann ich das mit dir verhandeln? Und das geht wahrscheinlich nur genauso, wie wir es gerade gehört haben, indem ich deine Bedürfnisse nicht persönlich nehme und als Kritik und Abwertung gegen mich verstehe.
David und Christina sind mit einem Beziehungsmodell zu uns gekommen, das wir so im Podcast auch noch nicht hatten. Die beiden leben in einer polyamorösen Beziehung.
Aktuell ist es so, dass wir mit Leuten in Kontakt sind. Dass es einfach schön wäre, mit wenigen Leuten häufiger intim zu sein und eine freundschaftliche Beziehung oder vielleicht, dass man sich auch verliebt oder dass man sich ein bisschen verliebt. Wir sind aber schon so, dass wir sagen, wir wollen uns priorisieren eigentlich so. Aber natürlich kann man das auch nicht so 100% unter Kontrolle haben.
An der Stelle möchte ich mich jetzt auch noch einmal korrigieren, denn in der Folge von Arvid und Christina habe ich über eine polygame Beziehung gesprochen und nicht über eine polyamoröse. Erik, vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erklären, warum ist es wichtig, dass es eben nicht polygam, sondern polyamorös ist?
Polygam bedeutet, ich bin mit mehreren Personen verheiratet. Und das ist in diesem Land nicht wirklich gern gesehen, um es genau zu sagen. Das ist verboten. Jeder, der schon mal geheiratet hat, der weiß, dass man im Standesamt ganz viele Sachen ausfüllen muss. Und da steht ganz wichtig dabei, ich habe keine weitere Ehe, auch nicht im Ausland oder sonst irgendwas. Und polyamorös bedeutet, ich habe Beziehungen, die auch emotional sind, mit mehr als einer Person.
Und wir hören mal rein, wie es den beiden heute geht.
Ich starte einfach mal ganz direkt rein und frage mal, wie sieht's aus mit eurer Wohnsituation? Das war ja so ein Thema, mit dem ihr zu Erik gekommen seid. Da war der Plan, Arvid, dass du hier mit Christina, den Kindern, dem Ex-Mann mitlebst. Ist das schon passiert?
Ich würde so formulieren, dass der Prozess in diese Richtung weitergegangen ist. Ich denke, das ist nichts von so Hop- oder Top-Geschichte. Auch weil ich ja außerdem auch noch in Witzenhausen weiterhin bin. Aber dass ich quasi häufiger da bin und jetzt auch im Flur oben so ein Homeoffice eingerichtet ist mit einem verstellbaren Tisch. Da freue ich mich.
Das heißt, ihr konntet hier auch ein bisschen anpassen, sage ich mal. Ne? Ihr hattet ja angedeutet, dass es eine relativ offene Wohnsituation hier ist, sodass jeder seinen Rückzugsort hat. Hat das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ja, wir sind noch dabei. Also es fällt jetzt auf jeden Fall mehr auf, welche Themen es gibt und welche Schwierigkeiten. Es ist, ja, es gibt noch sämtliche Baustellen. Es wird einfach noch ein Prozess auch bleiben, ja.
Wie geht's euch denn jetzt gerade in der Beziehung allgemein? Also jetzt, wo ihr auch mehr Zeit dann miteinander verbringt, wie hat sich das so für euch beide entwickelt als Paar?
Ja, es hat sich zum Positiven entwickelt. Also wir hatten jetzt auch nochmal mehr Krach und Schwierigkeiten. Und das hat jetzt aber dazu geführt, dass wir jetzt noch näher miteinander sind als vorher. Da war auch der Podcast mit Erik sehr förderlich für. Das war so für uns, ich sag mal, der Anfang eigentlich, um noch tiefer zu gehen, um noch eine schönere Konfliktkultur zu entwickeln und sich die Themen anzugucken.
Ja, ich würde tatsächlich sagen, das kam für uns genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde sagen, die Therapie hat nach der Therapie eigentlich so richtig erst angefangen. Wir sind da raus, sind bis nachts um 12 durch Hamburg gelaufen und haben uns diese Themen mit diesen 4 Fragen angeguckt. Und das war halt richtig krass und richtig cool. Und so haben wir haben das ganz schön etabliert inzwischen in unserer Kommunikation und arbeiten da auch immer noch dran. Genau, und dann habe ich es aber so ein bisschen geschafft, alle Regeln, die wir hatten, ja, über den Haufen zu werfen und zu brechen. Und ja, ich habe mich ziemlich verliebt in jemand anderen und habe kurz überlegt, irgendwie alles über den Haufen zu werfen. Und da hatten wir dann ziemlichen Krach und ziemlich große Themen. Und da haben wir uns dann aber auch ziemlich schnell sehr gut wiedergefunden.
Also heißt das, mit dieser Person ist da jetzt auch noch eine weitere Beziehung entstanden? Oder wie handhabt ihr das?
Ja, also da hätte theoretisch eine Beziehung entstehen können. Aber das ist dann letztendlich von seiner Seite geschlossen worden. Das Problem, was zwischen uns war, ist mehr, dass ich vor veränderte Tatsachen gestellt worden bin. Also, dass es nicht ganz ehrlich war im Umgang. Also im Sinne von, eigentlich war die Verabredung, dass wir uns gegenseitig mitnehmen im Prozess, was anfänglich auch der Fall war, nur dann zum gewissen Punkt nicht mehr. Und es dann gemerkt habe, dass meine Bedenken in dieser Person gegenüber und dieser Beziehung gegenüber nicht mehr gehört worden sind und dann mehr um die verliebte Gefühlsebene ging. Und ich dann das Gefühl hatte, okay, es spielt keine Rolle mehr, was ich sage. Und das war so der Ausgangspunkt, wo das konfliktig und später auch streitig wurde.
Genau, die Schwierigkeit ist halt, dass die Person festgestellt hat im Prozess, dass er eben einfach ausschließlich monogam ist und monogam sein möchte. Und das war sowas, was zwischen uns so ein bisschen kommuniziert war, dass wir keine Menschen ins System holen wollen, die es quasi bedrohen, weil das ja dann sich... Es gibt eine Konkurrenzsituation. Genau, und ich war aber sehr verliebt und habe das nicht so ernst genommen. Und dann ist so ein bisschen die Situation entstanden von Heimlichkeiten und im Grunde wie, ich betrüge dich auf eine Art und Weise.
Arvid, in der ganzen Konstellation hier war es ja auch immer so ein bisschen das Thema, dass es dir auch darum ging, auch in dem Bestehenden, was hier schon ist, deinen Platz zu finden. Würdest du sagen, das ist gelungen?
Ja, eher schon. Das ist auch was im Prozess ist. Ich habe aber das Gefühl, dass sich eine Art Rolle etabliert hat, die nicht festgeschrieben ist, sage ich mal, aber wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie da, ich bin greifbar für alle, ich werde wahrgenommen oder kann unterstützen und es fühlt sich stimmig an. Es ist aber auch nicht so, dass es sehr viel Verantwortung bedeutet. Ich habe das Gefühl, ich würde es mal beschreiben als gesunden Mittelweg zwischen greifbar zu sein für die Kinder, für alle, aber auch mein eigenes Ding auch zu machen.
Also dieses Störgefühl, sage ich mal, wovor ihr ja beide so ein bisschen Angst hattet, wie du das die Angst hattest, du könntest da irgendwie ein bestehendes System stören. Christina, du hast ja damals auch gesagt, ja, ich habe auch Angst davor, dass es irgendwie stören könnte. Habt ihr das aber nicht? Oder nur zum Teil oder doch?
So ab und an schon. Also es sind halt manchmal so unterschwellige Dinge im Raum, wo man das Gefühl hat, jetzt sagt jemand nicht, was sein Bedürfnis ist. Und ich meine, mit 3, 4, 5 Personen ist das einfach mal schwierig. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir uns da öfter und mehr alle gemeinsam an einen Tisch setzen müssen. Aber es ist auf dem Weg. Also wir haben da angefangen, auch mehr die Konflikte anzusprechen. Und ja, das kann man wahrscheinlich immer verbessern.
Das heißt, du kannst da jetzt auch zulassen und ein bisschen Verantwortung abgeben, Christina. Das war ja auch so ein bisschen dein Thema, wo du sagst, du hast immer so das Gefühl, so für alles und alle Verantwortung übernehmen zu müssen und dazu es auch noch jedem recht machen zu wollen.
Ja, das ist das Thema, woran ich immer noch arbeite. Ich glaube, manchmal gelingt mir das inzwischen, manchmal eben nicht. Also ich gebe mir Mühe.
ein Thema, über das ihr mit Erik gesprochen hattet, war auch das Nähe-Distanz-Thema, dass du da auch irgendwie mehr Nähe suchst, sei es jetzt über Nachrichten schreiben oder was auch immer, Arvid, und du, ja, ich sag mal, manchmal nicht so richtig was damit anfangen konntest. Wie hat sich das bei euch beiden entwickelt?
Von meiner Seite habe ich total das Gefühl, dass über diesen ganzen Konflikt, den wir jetzt hatten, mit dem Fremdverlieben, sage ich mal, sich das irgendwie gedreht hat. Also ich hatte in der letzten Zeit eher das Gefühl, dass von Arvid mehr Kontakt und Kontaktwunsch kommt als von mir, ohne dass ich jetzt keinen Kontakt wollen würde. Aber irgendwie hat sich das gewandelt in meiner Wahrnehmung tatsächlich. Wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich glaube, dafür war einfach dieser Mensch, in den du dich verliebt hast, sehr hilfreich, weil der genau dieses Thema bedient hat in Form von in der Regel gar nicht oder sehr spät zu antworten. Aber so ganz greifen kann ich das auch nicht. Erlebst ähnlich. Manchmal ist es so, manchmal ist es anders, je nach Tagesform.
Ihr hattet von Erik auch so einen Vorschlag bekommen für ein Experiment. Macht doch mal alle zusammen hier ein Brainstorming, wie irgendwie Arvid sich hier in welcher Form einbringen kann. Habt ihr das tatsächlich so in dieser kompletten Konstellation mal machen können?
Das haben wir noch nicht gemacht, weil dadurch, dass dieser große Konflikt dann da im Raum stand, haben wir auch erstmal tatsächlich ein bisschen räumlichen Abstand gesucht und jeder musste erstmal so für sich klarkommen und das ist alles in relativ kurzer Zeit auch passiert und das haben wir jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, nee. Aber die Idee finde ich immer noch gut. Mhm. Wir sind sehr dankbar, dass wir mitmachen durften. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne.
Danke.
Schön, dass ihr mitgemacht habt. Erfordert ja auch eine Menge Mut.
Christina hat sich zwischenzeitlich in jemand anders verliebt. Ist das einfach auch so ein bisschen die Gefahr dieses Beziehungsmodells?
Das ist nicht nur die Gefahr des Beziehungsmodells, es ist ja auch die Chance des Beziehungsmodells, nämlich, dass ich ja andere Gefühle entwickeln darf und dieses tolle Erleben von diesen anderen Gefühlen möglich ist. Das ist ja natürlich auch gleichzeitig eine Gefahr, aber es ist eben auch schön.
Und Arvid hat das ja auch so ein bisschen vorsichtig formuliert. Irgendwie war es für uns auch hilfreich, dieses Fremdverlieben, weil sie sich dann dadurch auch ein bisschen näher gekommen sind tatsächlich.
Es sind diese Herausforderungen, die letztlich dazu führen, dass Paare eher näher zusammenkommen. Denn wenn ich das Gefühl habe, wir haben das zusammen gemeistert, ja, dann bin ich ja für die nächste Herausforderung eigentlich ganz gut gewappnet. Denn ich habe den Optimismus, wir beide schaffen das schon als Team.
Sie haben beschrieben, gerade was die Wohnsituation angeht, es sind noch viele Prozesse, die dort laufen. Sind es die vielleicht vermeintlich kleinen Dinge, wie er hat jetzt da einen Schreibtisch auf dem Flur bekommen, die aber auch irgendwie wichtig sind und dann vielleicht am Ende den großen Fortschritt bringen?
Ich glaube, was die beiden wirklich gut machen, ist, dass sie sehen, das ist ein Prozess und der kann nicht wie ein Schalter, der umgelegt wird, plötzlich irgendwie alles heile machen, sondern wir können nur daran arbeiten, dahin zu kommen, wohin wir kommen möchten. Und wenn wir in der Beziehung ein gemeinsames Ziel haben, dann reicht es ja nicht, dass wir glücklich sind am Ziel, sondern es wäre ja schön, wenn wir auch richtig Spaß und Glück erleben würden auf dem Weg dorthin. Und das klingt so, als wäre den beiden das wirklich sehr bewusst und das wäre ihnen auch wichtig, dass sie eben Freude haben auf dem Weg dahin. Und das halte ich für, ja, ich sag mal, essentiell, um gemeinsam Ziele zu erreichen.
Christina hat da ja so einen schönen Satz gesagt. Die Therapie hat eigentlich nach der Therapie angefangen. Da habe ich gedacht, das muss doch wie Musik in deinen Ohren klingen, wenn du sowas hörst.
Das war toll. Ja, habe ich gerne gehört, weil das ist die Idee, die ich gerne auch vermitteln möchte. Wir starten einen Veränderungsprozess, im besten Falle, und dann haben beide Partner Freude an diesen Veränderungen. Das bedeutet Freude an den Experimenten, die ich durchführe, um zu dieser Veränderung zu kommen. Und da wird nicht alles klappen. Da werde ich feststellen, das habe ich mir anders vorgestellt. Oh, da war ich doch noch nicht so weit. Hier muss ich vielleicht noch was lernen. Da muss ich noch mal drauf gucken. Da sind aber Erfahrungen, die gehören dazu. Und Experimente können ja nicht wirklich scheitern, sondern ich kann immer was daraus lernen. Und das habe ich bei den beiden gehört. So schmerzhaft so eine Fremdverliebtheit auch in einer polyamoren Beziehung sein mag, es klang so, als hätten sie dadurch eigentlich noch was gewonnen.
Es Sven und Julia. Die beiden waren bei uns, weil Julia eine emotionale Affäre mit einem Kollegen eingegangen ist.
Sie war nicht mehr sie. Sie ist wesensverändert. Immer noch, wenn sie von ihm kommt, da reichen sekundenlange Telefonate, dass sie nach Hause kommt und einfach nicht sie ist. Sie ist dann nicht meine Frau. Sie ist dann irgendwer, der so aussieht. Und das macht mich fertig. Das macht mich fertig.
Emotionale Affäre. Da habe ich auch relativ viele Zuschriften bekommen. Kannst du noch mal erklären, was bedeutet emotionale Affäre?
Nun, emotionale Affäre bedeutet für die meisten Menschen, das ist ja immer eine Frage, wie definiere ich das selbst, dass ich mich verliebt habe, eine starke Anziehung verspüre, eine Verbindung suche mit einer Person, aber eben auf emotionaler Basis und nicht auf körperlicher Basis.
Wir haben zu dieser Folge tatsächlich auch relativ viele Rückmeldungen bekommen und wir würden da jetzt heute gerne nochmal drauf eingehen. Auf der einen Seite wurden wir kritisiert, weil nach Ansicht einiger HörerInnen psychische Gewalt auf Julia ausgeübt wurde, auf die wir nicht eingegangen sind. Auf der anderen Seite wurde auch kritisiert, dass du Sven hier und da nicht ausreichend unterstützt hast. Okay, wenn man seine Arbeit in die Öffentlichkeit verlagert, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man auch mal kritisiert wird. Aber an der Stelle haben wir gesagt, okay, es kamen so viele Rückmeldungen, da würden wir jetzt gerne nochmal Stellung beziehen. Erik, möchtest du nochmal was dazu sagen? Du hast ja auch viele Nachrichten bekommen.
Also ich habe viele Nachrichten bekommen, die, ja genau, wie du gerade beschrieben hast, auf der einen Seite sagen, oh, hier ist wirklich ein Fall von psychischer Gewalt. Das hättest du ansprechen und verurteilen müssen. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, hier ist der Raum von dem Betrug, den Sven erlitten hat, nicht groß genug gewesen, um den darzustellen. Das ist so eine grundsätzliche Geschichte. Ich bin als Therapeut kein Schiedsrichter. Und ich nehme keine Partei. Wenn wir hören, dass es hier um Themen wie Mental Load, Überlastung etc. geht, dann bedeutet das, der Raum dafür ist da. Wir sprechen genau darüber. Was ich nicht tue, ist Partei ergreifen. Denn in dem Moment, in dem ich Partei ergreife, werde ich den Veränderungsprozess, der nötig wäre, um etwas zu machen, um wirklich etwas zu verändern, nicht unterstützen. Ich werde ihn unterbrechen. Tatsächlich geht es immer darum, was kann ich selber ändern? Und je deutlicher mir vielleicht auch in so einer Sitzung wird, was mein Partner, meine Partnerin nicht zu ändern bereit ist, umso deutlicher wird vielleicht auch mir, was ich ändern kann oder vielleicht auch, was ich ändern sollte. Es geht niemals darum, jemanden vorzuführen. Das ist das, was mir wichtig ist in unserem Format. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich instrumentalisieren lasse. Nicht von dem einen Partner, nicht von einer Partnerin und auch nicht von den Wünschen von außen, die eine Meinung zu dieser Beziehung entwickeln, weil sie zuhören. Das ist Teil des Spaßes an diesem Format. Keine Frage. Ich ergreife Partei, wenn ich zuhöre. Als Therapeut darf ich das nicht, weil ich den therapeutischen Prozess damit verhindern würde.
Wir hören jetzt mal rein, wie es den beiden nach der Sitzung mit dir ergangen ist.
Ihr seid ja zu uns gekommen mit einem sehr konkreten Thema. Da ging es um Julias Fremdverliebtheit mit dem Kollegen. Julia, ich frage erstmal dich, wie ist denn da gerade der Stand der Dinge? Wie ist dein Gefühl da gerade?
Neutral tatsächlich. Also ich kann dem ganz gut aus dem Weg gehen. Tatsächlich tangiert es mich relativ wenig, ob der Kollege gerade da ist oder nicht.
Das heißt, da besteht also eigentlich gar kein Kontakt mehr zwischen euch?
Auf der Arbeit schon, aber es ist halt dann rein beruflich und auch aufs Minimum reduziert. Aber privat besteht kein Kontakt mehr.
Geht's dir denn jetzt auch besser dann mit der Situation, wenn Julia sagt, da ist jetzt der Kontakt weg? Das war ja auch ein Wunsch von dir, Sven.
Ja, ich sag mal jein. Es gibt halt immer noch wieder so Tage und Momente, wo ich denke, ja, aber ich sag dann jetzt mal besser nichts. Das soll ich ja auch nicht mehr tun und soll sie nicht mehr drauf ansprechen. Aber ich stelle das halt durchaus noch fest, dass dieser Honig an ihr klebt.
Was meinst du mit, du sollst das nicht mehr tun? Also ist das eine Vereinbarung zwischen euch beiden? Oder?
Es gibt neue Vereinbarungen zwischen uns, ja.
Okay, mögt ihr dazu was erzählen?
Wir hatten Anfang Oktober, genau, in der ersten Oktoberwoche, glaube ich, mit unserer Paartherapeutin, die uns ja seit Anfang des Jahres begleitet, nochmal ein Gespräch und haben in dem Gespräch für uns neue Regeln festgelegt oder Dinge angesprochen, die uns wichtig sind, jedem Einzelnen von uns, die wir zusammen einfach gut umsetzen wollen, damit wir einfach weiter gut an unserer Beziehung arbeiten können und da auch einfach eine Perspektive überhaupt besteht.
Hm. Möchtet ihr was dazu sagen, wie das für euch aussieht, oder möchtet ihr das für euch behalten lieber?
Naja, ein großes Thema war ja aus dem Gespräch bei euch das Thema Autonomie. Und daraus erwuchs ja dieser riesige Wunsch von Julia nach Autonomie, der ja übermächtig, überbordend über allen anderen Dingen stand. Das mussten wir ein bisschen wieder einfangen, weil wir da jetzt den Kreis halt gezogen haben, dass die Bedürfnisse des einen die Bedürfnisse des anderen halt nicht verletzen dürfen. Oder wenn sie das tun, müssen wir das halt irgendwie klären, wie wir das unterkriegen. Also die Bedürfnisse des anderen achten, heißt es, glaube ich, in der Wolke.
Genau, beziehungsweise abwägen. Ob das Bedürfnis jetzt so die Relevanz hat, es unbedingt durchsetzen zu müssen, auch mit der Folge, dass der andere vielleicht verletzt ist. Hm. Genau, das war ein Ding. Ansonsten haben wir irgendwie besprochen, dass jeder von uns mal einen freien Nachmittag, Abend in der Woche kriegt, auch Kinder frei. Also, dass der andere komplett übernimmt und man autonom sich den Nachmittag und Abend gestalten kann. Wir haben nochmal erarbeitet, dass wenn ich den Wunsch habe, Zeit alleine zu verbringen, es dabei um mich geht und es keine Ablehnung gegen Sven ist. Mhm. Also zu sagen, ich möchte alleine sein, heißt nicht, dass ich nicht mit ihm zusammen sein möchte, sondern einfach
für dich sein.
Genau. Wir haben ausgemacht, jeden dritten Donnerstag zusammen freizunehmen.
Und da geht es dann sozusagen um Date Nights oder gemeinsame Aktivitäten oder...
Es geht mehr oder weniger nur um Vormittage, weil wir...
Und Nachmittage. Also so bis 15 Uhr, 15.30 Uhr, danach sind halt die Kinder wieder da.
Deswegen der Donnerstag halt, ne? Weil Donnerstag sind die Kinder relativ lange betreut.
Genau, einfach mal um Halbtagesausflüge mal in die Sauna. Jetzt nachher wollen wir noch zusammen Mittag kochen. So Sachen haben wir dann vor.
Es standen ja auch relativ viele Verletzungen im Raum, als ihr zu uns gekommen seid. Vor allem auf deiner Seite, Sven, würde ich jetzt mal sagen, wie geht's dir damit momentan? Konntest du dich davon ein bisschen erholen?
Nee, es gibt immer wieder so Nackenschläge, wo die das immer wieder aufholen. Ich lupe da auch immer noch relativ viel. Ich rauche seit dem 20.09. wieder, das auch nicht wenig. Und das ist bei mir eigentlich ein Trennungssignal. Also wenn ich viel rauche, dann ist das eigentlich ein Zeichen von Trennung.
Was meinst du mit Trennung? Also steht tatsächlich bei euch das Thema Trennung präsent im Raum?
Ja.
Präsent nicht, aber es ist, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig vom Tisch. Wir haben beschlossen, dass wir uns räumlich trennen. Also wir haben ja unten noch eine Wohnung, die renoviert Sven jetzt seit dem Sommer, damit wir einfach die Möglichkeit haben. Also er wird dann runterziehen und wir leben dann erstmal getrennt, bleiben aber als Paar und Familie zusammen und gucken einfach mal, wie wir das in unseren Familienalltag gut einbringen können. Ne?
Tja.
Warum habt ihr euch jetzt letztendlich für die räumliche Trennung entschieden?
Ich muss weg. Das war nach dem Gespräch bei Erik relativ klar, dass ich eine Tür brauche, die ich im Zweifel zumachen kann, wenn hier wieder alle Sicherungen durchknallen. Und das nicht bei mir.
Wie ist es bei euch mit dem Thema Ehrlichkeit? Das war auch ein großes Thema. Habt ihr das Gefühl, dass ihr ein bisschen offener, ehrlicher jetzt mittlerweile wieder zueinander seid, sein könnt?
Noch nicht hundertprozentig. Also wir sind noch ein gutes Stück von dem entfernt, wie es mal war, weil es mir auch nicht immer leicht fällt. Ja.
Was meinst du mit, was genau fällt dir nicht leicht? Also hast du dann Angst, wenn du etwas sagst, zu verletzen? Oder was meinst du mit, was fällt dir nicht leicht?
Das auch. Und gerade so Svens Sicht auf meine Person zu hinterfragen, das fällt mir halt schon schwer.
Wie siehst du das mit dem ehrlichen, offenen Umgang zwischen euch, Sven?
Ich merke das immer wieder, dass sie nicht ehrlich ist, dass sie was weglässt, verschweigt. Aber ich kommentiere das nicht mehr.
Darf ich da nochmal ganz kurz nachhaken, nur für mein Verständnis auch? Also da reden wir aber auch noch über die Fremdverliebtheit, reden wir generell, weil Julia ja sagte, da besteht kein Kontakt mehr, außer natürlich, wenn es notwendig ist auf der Arbeit. Aber reden wir uns noch um dieses Thema oder sind es andere Dinge allgemein?
Nee, das sind manchmal einfach nur Kleinigkeiten, weil es einfach so reflexhaftes Lügen mittlerweile ist. Das ist ein bisschen besser geworden, aber weiß ich nicht. Manchmal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oh, hast du heute den blauen Pullover an? Und er sagt Julia erstmal, nee, weil ich halt was gefragt habe und das wurde sofort reflexhaft mit Ablehnung und Nein und beantwortet. Das ist ein bisschen besser geworden, das findet aber jetzt auch immer noch statt. Kann ich nicht genau festlegen, woher das kommt, warum das so ist. Wie gesagt, es sind immer mal wieder Punkte, wo ich denke, oh, jetzt hast du wieder nur die Hälfte erzählt. Oder was anderes erzählt.
Hm. Erik hat ja auch darüber gesprochen, über das Thema Zuhören. Bei dir kam das damals in der Sitzung nicht so gut an, als nee. Erik meinte, das versuch mal, Julia, anders besser zuzuhören. Hast du das im Nachhinein nochmal anders reflektiert, was er da zu dir gesagt hat?
Ich habe mit diesem Gespräch mit Erik, ich habe auch überlegt, ob ich mir den Podcast, bevor wir uns heute hier treffen, überhaupt nochmal anhöre. Mich blockierte dieser Start von dem Gespräch für den Rest der Therapie, aber auch da hat Erik das recht unglücklich gemacht. Das ging ja schon mit dieser Stolzdiskussion, die es leider nicht geschafft hat in dem Podcast, ging das ja schon los, wo er ja unbedingt irgendwo hin wollte, wo ich aber nicht bin. Und das war mit dem Zuhören auch. Wenn man mir da was vorwirft, ich habe das dann nachher nochmal abgeglichen in alle möglichen Richtungen und habe mir das nochmal bestätigen lassen. Nee, ich bin doch eher der gute Zuhörer und der gute Wahrnehmer. Und das Spiel hat mir auch wirklich nicht gefallen. Da knapp sich auch immer noch dran rum, was er damit erreichen wollte. Also er hat relativ viel kaputt gemacht. Auch, dass er dann Jule noch mit reingeholt hat, die das dann ja Gott sei Dank so ein bisschen relativiert hat. Aber er hat es ja in seiner Formulierung so dargestellt, du bist kein guter Zuhörer, ist ja nicht, du bist jetzt kein guter Zuhörer oder in den letzten 5 Minuten kein guter Zuhörer, sondern stell dir vor, du bist ein guter Zuhörer. Das war ja seine Wortwahl. Und ich bin ein guter Zuhörer. Und das so zu verallgemeinern, mich da so ganz in Gänze als schlechten Zuhörer darzustellen, das war nicht gut. Das hat mir nicht gefallen, das hat man auch, glaube ich, deutlich gemerkt. Ich habe das versucht, wieder da gerade zu ziehen, aber er ist da ja auch nicht von abgewichen. Und hat dann da eine Beweisführung gestartet, die auch mir sich heute nicht erschließt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war nicht gut. Das war definitiv nicht gut.
Nur mal ganz kurz meine Sicht der Dinge dazu. Ich hatte Erik tatsächlich so verstanden, dass er über die Situation mit
Wir müssen ja auf unsere Worte achten. Er hat gesagt, stell dir vor, du bist ein guter Zuhörer. Mhm. Da habe ich gesagt, ich bin ein guter Zuhörer. Nein, das bist du nicht. Mhm.
Es ging auch darum, dass du, Sven, vielleicht hier und da Bedürfnisse benennen kannst, sollst, darfst. Gelingt dir das jetzt ein bisschen besser, deine Bedürfnisse auszusprechen, zu benennen?
Ja, ich glaube, das habe ich aber im Podcast auch schon gemacht. Das Problem ist ja immer nur, ich habe da nur die gleichen Worte für, die ich dafür immer habe. Und ich habe ein Bedürfnis nach Nähe, ich habe ein Bedürfnis nach Geborgenheit und ich habe ein Bedürfnis nach Sicherheit. Und das sind so meine 3 Grundbedürfnisse, die da zu erfüllen sind. Und ich halte das immer noch für legitim, dass ich die so haben darf und auch so erfüllt bekommen möchte.
Von meiner Seite war es das auch schon tatsächlich mit meinen Fragen. Es sei denn, ihr habt was, wo ihr jetzt noch unbedingt was dazu sagen möchtet, dann gerne.
Ich habe nichts. Hast du noch was?
Nee, ich glaube, soweit nicht. Ich habe beim Podcast hatte ich so den dramaturgischen Spannungsbogen, der ja tatsächlich auch so war. Aber da hast du dann irgendwas gesagt, jetzt will Julia gerade davon erzählen und Sven hält das gar nicht aus. Und da habe ich gedacht, nee, warte mal, entweder ist das jetzt auch der Dramaturgie geschuldet oder weil das stimmte so ja nicht. Ich habe das schon ausgehalten, ich habe nur nicht ausgehalten, dass sie wieder die Hälfte weggelassen hat und das umgestrickt und umgeschönt hat.
Genau, ich habe mich auf deinen Satz bezogen, ich möchte den Raum und ich verlasse den Raum. Und dass wir das aufgegriffen haben, gesagt, das hatten wir so auch noch nicht, darauf bin ich eingegangen, das stimmt, ja.
Ja, aber da hast du halt gesagt, Sven hält das nicht aus, was Julia gerade, dass Julia davon gerade erzählen will. Und das war ja dementsprechend nicht so. Mm,
okay.
Es ging ja um das eher das Nicht-Erzählen. Das hat mir tatsächlich so insgesamt nicht gefallen. Ansonsten war, habt ihr das schon so ganz gut zusammengeschnitten.
Vielen Dank. Danke, dass ihr auch nochmal uns ja willkommen geheißen habt.
Gern.
Erik, einfach mal dein erster Eindruck, wenn du das Gespräch jetzt im Nachhinein hörst.
Ich habe über diese Sitzung und Sven und Julia habe ich auch viel nachgedacht im Nachhinein. Und auch gerade, weil Svens Reaktion, die ich gerade gehört habe, so stark war auf mein Gedankenexperiment. Und ja, auch weil Julia so einen geringen Redeanteil hatte. Wenn ich nun hier auch vor allem ja Svens Reaktion höre, da besteht durchaus die Gefahr, dass ich mich jetzt gerade selbst in deren Dynamik hineinziehen lasse. Das heißt also, dass ich aus meiner Reaktivität heraus antworte, statt natürlich erst einmal auch diese Kritik zu halten und natürlich auch mich zu hinterfragen.
Zunächst einmal freue ich mich, dass die beiden nach der Sitzung eine Entscheidung für ein Experiment getroffen haben, nämlich eine räumliche Trennung zu testen. Und ja, die beiden wollen offensichtlich herausfinden, was sich dadurch verändert und ob ihnen das gut tut. Und das ist letztlich das Ziel einer therapeutischen Sitzung. Veränderungsmöglichkeiten explorieren und ja, vielleicht sogar Veränderungsprozesse zu beginnen. Also beispielsweise durch Gedankenexperimente, die neue Perspektiven aufzeigen. Und ja, das nehme ich gerne an. Da bin ich nicht durchgekommen und das bedauere ich sehr. Was ich gleichzeitig nicht möchte, ist auf Svens Reaktivität zu reagieren und nun auf der Metaebene über Form oder über Wortwahl zu sprechen, sondern ich möchte lieber den Prozess betrachten. Und der war ja: Julia schützt sich mit ihrer Kommunikation und vielleicht auch ihren Unwahrheiten, das kann ich nicht beurteilen, vor etwas. Und Sven schützt sich ebenso mit seiner Strategie vor etwas. Und das ist Unsicherheit, das ist das Zerbrechen dieser Beziehung und vielleicht auch ein Bild von sich und seiner Rolle, die er vielleicht auch nicht von sich haben möchte. Und diese Strategien zu prüfen und ja, eventuell auch mit anderen zu experimentieren, das wäre mein Ziel in einer Sitzung mit einem Paar mit einer solchen Dynamik. Und dabei setze ich eben auf Gedankenexperimente. Das heißt, sich vorzustellen, was wäre, wenn? Das gelingt nicht, wenn die Partner nur aus ihrem Schmerz heraus reagieren. Warum? Weil dann die Beschützeranteile einfach viel zu mächtig sind. Und das war bei dieser Sitzung in vielen Momenten der Fall. Gleichzeitig ist meine Arbeitsweise geprägt von dem Gedanken, den eigenen Anteil an einer Dynamik anzuerkennen und sich auf Experimente einzulassen. Das heißt, mit anderen Strategien als bisher zu explorieren. Ich ergreife keine Partei. Die Partner dürfen selbst entscheiden, was sie tun möchten, wenn ja sie ihren Teil beigeben und der Partner oder die Partnerin das nicht tut. Und sie dürfen entscheiden, welche Konsequenzen sie daraus ziehen wollen. Denn das ist auch ganz klar. Wenn ich den Eindruck habe, mir tut nicht gut, was hier passiert und ich investiere und du nicht, dann darf mein Veränderungsprozess auch sein, daraus Konsequenzen zu ziehen. Ich hoffe und ich wünsche Sven und Julia, ihre Entscheidungen nach unserer Sitzung helfen den beiden und ihre aktuelle Paartherapie unterstützt sie dabei. Und ich wünsche Ihnen dafür alles Gute und Liebe.
Die beiden haben sich erst ein paar Monate gekannt und plötzlich war da schon Baby unterwegs. Also das war die große Herausforderung, vor der Anna und Christian gemeinsam standen. Dazu kam auch noch die Diagnose ADHS bei Anna, die dazu führte, dass sie irgendwie immer in so einem dauerangespannten Zustand war.
Sobald ich das Auto höre von Christian, stehe ich auf. Ich springe auf und mache irgendwas, damit mich ja niemand erwischt dabei, dass ich gerade nichts Produktives tue oder so.
Erik, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was sind dann die Auswirkungen, wenn man ADHS hat?
Die Auswirkungen von ADHS oder auch von ADS, wenn der hyperaktive Teil nicht so präsent ist, sind sehr vielfältig. Wir können uns von diesem Gedanken verabschieden, den viele Menschen hatten. Das sind dann einfach so Zappelfilippe, wie man das so früher gesagt hat. Darum geht es nicht. Es ist eine Frage der Fokussierung auf bestimmte Themen und das kommt natürlich mit einem Preis. Auf der einen Seite bin ich in diesem Thema großartig, tief drin. Auf der anderen Seite bin ich natürlich für dich auch nicht erreichbar, wenn ich gerade in diesem Thema bin. Und möglicherweise vergesse ich dadurch andere Sachen, die auch wichtig sein könnten, sowohl mir als auch dir. Und was man auch sagen darf heute ist, eine gewisse Reizbarkeit, Kritik, Empfindlichkeit kommt mit dieser Diagnose sehr häufig dazu. Wichtig dabei ist jetzt nicht einfach nur zu sagen, ja, das ist dann so. Sondern natürlich auch zu sagen, okay, das ist so, was kann ich jetzt daraus machen? ADHS verbietet keine Veränderungen, um eine Beziehung oder eine Verbindung positiv zu beeinflussen. Es macht es möglicherweise in manchen Ecken schwerer. Auf anderer Ebene macht es das vielleicht auch leichter. Und es geht darum herauszufinden, was ist das Positive daran, was sind die Stärken und was sind die Schwächen und wie können wir beide damit umgehen. Und da bin ich wieder bei dem Bild mit dem Paar im Boot. Auf der einen Seite ist ein Leck. Wenn ich mich zurücklehne und sage, das Leck ist auf deiner Seite, du musst das stopfen, dann habe ich nur zwei Chancen. Entweder mit dir untergehen oder vorzeitig rausspringen. Oder, und das ist die beste Variante, wir kümmern uns beide darum, dieses Leck zu stopfen.
Anna, Christian, wir fangen einfach mal ganz einfach an. Wie geht's euch gerade?
Gut. Doch, ist schön. Also freuen uns, dass ihr hier seid und ja, auch uns okay. Geht's gut.
Ja, uns geht's gut, ja.
Was hat sich denn, sag ich mal, geändert, seit ihr aus der Therapie mit Erik raus seid?
Ich hatte den Eindruck, dass wir, ob jetzt deswegen oder aus eigenem Antrieb oder so, weiß ich nicht genau, bestimmt auch dazu beigetragen, durchaus sehr harmonisch gewesen sind in den letzten Wochen.
Ja. Und bei uns war viel los, so deswegen war es eine anstrengende Zeit, aber jetzt auf dieses Thema, was wir ja auch mitgebracht haben, also so, dass wir mit Konflikten oder mit so einer Streitkultur irgendwie Probleme haben, war es eine ruhige Zeit. Ne? Also obwohl es stressig war und so, haben wir uns nicht viel gezofft. Wir hatten keine größeren Auseinandersetzungen. Ich glaube, jetzt einen größeren Streit nochmal. Genau, aber insgesamt hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ne? Ja.
Anna, bei dir war ja, wenn irgendwie Kritik auch kam oder du auf Dinge hingewiesen wurdest, so bei dir hat sich das ja richtig körperlich, war das ja bei dir spürbar. Das war immer direkt ein Angriff. Ist es besser geworden, würdest du sagen?
Ja, also Christian nickt freundlicherweise. Und ich würde auch sagen, dass es besser geworden ist. Und lustigerweise haben wir auch gestern noch darüber gesprochen, dass mir dieses Bild von Erik total hilft, zum einen anzuerkennen oder zu sehen, dass ich da vielleicht empfindlicher bin und dass das tatsächlich ja auch in der Form unangemessen ist oder so. Also nicht, dass ich mich dafür jetzt bestrafe oder denke, das darfst du nicht, sondern halt mehr so im Sinne von, ja, das scheint ein wundes Thema für mich zu sein und es ist schwierig. Und aber auch dieses Bild von, dass er gesagt hat, das ist ja diese Beschützerin und dass er so meinte, ja, guck mal, ne, bei dir, das ist alles gut trainiert. So, du hast ein Waffenarsenal, das ist nicht dein Problem. Und das heißt, es hat schon für mehr Bewusstsein gesorgt und deswegen habe ich schon den Eindruck, dass es besser ist, wobei ich halt, und ne, das wird wahrscheinlich auch so sein, also es ist trotzdem so für mich. Mhm. Wenn Kritik kommt, ist das schlimm für mich und es ist mehr wie so ein, da klingt irgendwas aus, aber ich habe jetzt häufiger die Möglichkeit, dann zurückzugehen und zu sehen, ach so, okay, du reagierst jetzt vielleicht ein bisschen doll, vielleicht atmest mal durch. Vielleicht gehst du mal aus der Situation und besprichst es nachher nochmal. Und auch zu denken, ja, Christian hat aber auch ein Recht darauf, das zu sagen.
Christian, du hattest ganz eifrig genickt, als ich Anna die Frage gestellt habe.
Genau, also ich finde auch, das ist schon besser geworden. Ich glaube, du brauchst immer noch so ein bisschen einen gewissen zeitlichen Abstand. Ne? Also das geht nicht so direkt in der Situation, aber auch das üben wir halt und lernt man ja auch dann irgendwie so voneinander. Ich hatte den Eindruck, dass du deutlich mehr und schneller irgendwie versuchst, dann wieder eine Versöhnlichkeit irgendwie herzustellen und so. Ich glaube, dass ich vielleicht dann aber auch mehr versuche, so den Raum zu geben, dass also vielleicht diesen Dissens erstmal stehen zu lassen, bis ich das halt dann auflösen kann. Weil ich glaube, ich neige schon dazu, dass ich die Sachen halt möglichst schnell wieder gut und nice und nett haben will. So, ne? Aber das ist halt nicht immer hilfreich, sondern wenn man halt vielleicht ein bisschen Zeit dazu gibt und auch selber mal erträgt, dass das vielleicht gerade eben nicht so hundertprozentig harmonisch ist, sondern quasi den Konflikt dann erstmal so ein bisschen wieder abkühlen lässt, bis Anna auch die Möglichkeit hat, da vielleicht nochmal drauf einzugehen oder sowas, das klappt besser. Und das hatte ich den Eindruck, war vorher nicht so ausgeprägt, sondern da war das eher so vergessen so oder abgelegt und nicht nochmal neu irgendwie abgesprochen und abgebunden, sodass das irgendwie dann fertig war, sondern das lag dann eher so im Hintergrund, also für mich zumindest. Ne? Also wenn man dann halt nicht mehr darüber spricht und das, glaube ich, machen wir jetzt schon anders. Also dass das halt dann mit ruhigerem Kopf nochmal irgendwie hochgeholt wird und dann auch abgeschlossen wird, ein Thema.
Ist das aber bei dir mittlerweile so, dass du dich ein bisschen besser entspannen kannst? Weil du hattest in der Sitzung mit Erik auch beschrieben, du kannst nicht irgendwie vor der Couch sitzen, wenn du weißt, okay, Christian kommt jetzt gleich zur Tür rein. Du bist dann immer irgendwie am irgendwas machen, damit dich keiner erwischt beim, sage ich mal in Anführungszeichen, Nichtstun.
Schwieriger. Also kommt auch so ein bisschen auf den Film an, den ich so gerade für mich selber habe. Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich auch dann mich entspannt habe oder auch gesagt habe, so, ne, kannst du Jakob oder ne, ins Bett bringen und ich bleib dann noch was hier unten und guck noch eine Serie oder weiß ich nicht. Und das ging dann auch gut, ohne dass ich ein schlechtes Gewissen hatte oder so. Aber jetzt Situationen wie die, die du geschildert hast oder die ich ja auch erzählt habe, wenn ich zu Hause bin und er kommt, dann hat es schon immer noch sowas von, ich fühle mich ertappt oder ich habe das Gefühl, das darf ich gar nicht, mich mal ausruhen oder so. Ne? Ich würde mir da, also ich glaube, es kommt doch doll auf die Situation an und auf sowas, wie ob ich mir die Erlaubnis dafür abgeholt habe, was natürlich Quatsch ist, was auch nicht so in unserer Beziehung ist, aber was für mich gefühlt ja irgendwie so existiert.
Mhm. Christian, du hattest in dem Gespräch gesagt, dass du manchmal so ein bisschen, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, hilflos warst, auch wenn du Dinge mal ansprechen wolltest bei Anna, wo du sagst, okay, da könnte ich jetzt mal was kritisieren, und da hattest du auch immer so ein bisschen Selbstvorwurf, okay, jetzt fährt Anna so hoch, hätte ich es irgendwie selber besser machen können, hätte ich es besser ansprechen können. Hat sich da auch nochmal eine andere Dynamik bei euch entwickelt?
Ja, zum Teil. Ich denke halt, dass ich mir schon aussuche, welche Konflikte ich denn führen will, weil ich denke mal, das ist ja auch irgendwo Teil von Zusammenleben und Partnerschaft, dass man auch ein Teil zumindest, ne, akzeptiert und sagt, das ist halt so, dass auf anderen Bereichen aber halt Konflikte halt auch ausgetragen werden müssen. Also zumindest Sachen, die einen halt dauerhaft ärgern oder die halt irgendwie dann so bohren, dass man die halt auch so, weiß nicht, harmoniebedürftig man auch ist, ne, dass man da trotzdem nicht, also weil ich komme nicht an eine Harmonie, wenn das nicht irgendwie angesprochen wird und das wenigstens darüber halt einen Austausch und nachher auch irgendeinen Kompromiss gibt. Das muss ja nicht heißen, dass es zu 100% zu meinen Vorstellungen läuft oder sowas, aber ich kann halt deutlich besser damit leben, wenn es halt verhandelt wurde und angesprochen wurde.
Was ich bei euch irgendwie auch ganz schön fand zu sehen, das war irgendwie auch so eine kleine Erkenntnis, glaube ich, dass wenn jetzt zum Beispiel Anna Christian dir einen Wunsch abgeschlagen hat, dass du das sozusagen so persönlich genommen hast und gesagt hast, jetzt hat sie mir einen Wunsch abgeschlagen, und Anna dann sagte, naja, nee, aber ich meine das ja nicht gegen dich, ich habe es ja für mich gemacht. So. Hat sich das irgendwie nochmal bei euch so in den Köpfen so ein bisschen festgesetzt, dass es dann man das so Dinge anders auffassen kann einfach?
Ich glaube, insgesamt mehr Toleranz irgendwie für die andere Meinung und so. Und also wir haben ja eine sehr hohe Übereinstimmung bei ganz vielen Dingen. Ja, und dann kann man auch gut akzeptieren, dass halt in bestimmten anderen Bereichen, Nebenschauplätzen halt eben nicht so ist.
Ja, also ich würde schon sagen, ich glaube, das ist schon noch was heißt großes, aber größeres Ding auf da, also oder so empfinde ich das zumindest auf deiner Seite. Also ich habe schon den Eindruck, dass es dir schwerfällt, das nicht persönlich zu nehmen. Ich habe schon oft das Gefühl, dass du dann verletzt bist und dass es dann einen Moment dauert und so. Ich habe auch das Gefühl, dass du, wenn ich dann halt sage, ja, jetzt nimmst du es wieder persönlich oder so, dass du dann schneller da rauskommst und siehst, ja, ist nicht unbedingt so. Aber ich habe schon immer das Gefühl, im ersten Moment fällt dir das schon oft schwer, das nicht persönlich zu nehmen.
Okay. kann ich sehen, ja.
Ja, ich meine, das heißt ja auch nicht, dass das, so wie ich eben gesagt habe, das heißt ja nicht, dass das für immer so ist, aber es gibt ja einfach, dass jeder so seine Themen oder seine Sachen hat.
Genau, kommt, glaube ich, drauf an, was ist.
Dauert halt vielleicht noch was, dass man da drin auch entspannter ist oder so.
Was würdet ihr sagen, was war so das für euch Beste, was ihr so mitnehmen konntet von den Sachen, die Erik so mit euch besprochen hat?
Das mit der Beschützerin auf jeden Fall. Ja? Also dieses Bild, ja, für mich auf jeden Fall.
Für mich war, ich glaube, wirklich, ich habe so oft noch darüber nachgedacht, dass, und wirklich, es war für mich wie so ein Klick, dass er zu mir meinte, ja, aber nichts von jemandem zu verlangen, ist auch, dass du eine Bedingung oder einen Wunsch an eine Verhaltensänderung stellst. Weil ich ja immer so da, ja, aber ich lasse ihn ja in Ruhe und er kann ja sein, wie er will, und ich verbiete ihm ja nichts und ich fordere nichts von ihm. Und dass er das so deutlich gemacht hat, dass aber zu verlangen, dass jemand etwas lässt, was er ja eigentlich tun würde, ist auch ein Wunsch, dass er sein Verhalten ändert. Ja. Das fand ich total wichtig und hat für mich so diese Tür geöffnet für, aha, wir verhandeln hier eigentlich gerade beide. Weil ich hatte immer das Gefühl, ja, er nörgelt ja nur an mir rum und permanent soll ich was verändern und so. Und ich lasse ihm ja seinen Frieden. Aber eigentlich verhandeln wir beide die ganze Zeit über Verhaltensänderungen oder Wünsche, die wir haben. Ja, das war für mich total wichtig.
Vielen, vielen Dank, dass wir nochmal da sein durften.
Ja, super gerne.
Vielen Dank
euch. Hat mich gefreut, ja, uns gefreut.
Was ist dein Eindruck von den beiden?
Ich mochte natürlich, dass die beiden sagen, wir arbeiten und trainieren an unserer, ich nenne es jetzt mal Fehlertoleranz. Das heißt, immer wenn Kritik kommt, dann erlebe ich das vielleicht körperlich als sehr schwierig oder ich erlebe Kritik als etwas sehr Persönliches. Und beide feststellen für sich, so wollen wir gar nicht sein. Und wenn ich anfange, selber was verändern zu wollen, statt darauf zu hoffen, dass du was veränderst oder mich damit in Ruhe lässt, dann wird da tatsächlich ein Schuh draus. Weil ich kann bei mir was ändern, aber ich kann nicht wirklich was bei dir ändern, wenn du nicht möchtest.
Die beiden haben auch beschrieben, wenn wir einen Konflikt haben und wir merken, okay, wir stecken irgendwie fest, dass es dann hilfreich ist, dann mal den Konflikt jetzt nicht vielleicht komplett zu umgehen, sondern mal eine Pause zu machen und da mal kurz rauszugehen. Ist es sinnvoll, da mal Luft zu holen zwischendurch und zu sagen, komm, das besprechen wir ein andermal?
Das ist ja immer so eine Ambivalenz, die wir alle kennen. Auf der einen Seite würden wir gerne vielleicht den einen oder anderen Konflikt vermeiden, weil wir uns denken, oh, jetzt fliegen wir gleich wieder aus der Kurve. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wir brauchen eine Lösung oder wir müssen eine Veränderung verhandeln, damit es uns am Ende des Tages besser geht. Das braucht doch immer eine Einschätzung des Einzelfalls. Diese Ambivalenz gehört aber dazu. Das ist das, was Beziehungen ausmacht. Mache ich jetzt meine Klappe auf oder sage ich nichts dazu? Schaffe ich das? Kann ich das halten? Ich muss nicht alles halten. Ich muss aber auch nicht alles aussprechen. Und das gilt es, gemeinsam herauszufinden. Und dazu gehört, diese Kommunikation in meinem Kopf nicht alleine zu führen, sondern sie eben ab und an auch mal rauszulassen und zu sagen, da wusste ich jetzt gerade wieder nicht. Soll ich was zu sagen? Soll ich dich nerven? Soll ich einen Konflikt provozieren? Oder wollen wir es ansprechen? Nur durch das Ansprechen, durch die Reibung, können wir am Ende tatsächlich wachsen. Aber wir müssen es auch nicht übertreiben, wir können auch was zerreden. Ja, und am besten ist, auch darüber zu sprechen. Ich bin dann ein bisschen in der Metaebene, aber die scheint bei diesem Paar zum Beispiel extrem hilfreich geworden zu sein.
Eine Sache, die die beiden angesprochen haben, wo Anna sagt, ja, da könnte vielleicht noch ein bisschen besser werden, Christians Sachen nicht so ganz so persönlich zu nehmen. Ehrlicherweise, ich kann es total nachvollziehen, wie schwer das ist, aber wie schaffe ich das, wirklich zu sagen, nee, sie meint jetzt eigentlich nicht mich, es ist ein Thema, das sie hat zum Beispiel.
Da hilft dieser Gedanke, es sind deine Schutzstrategien, die jetzt gerade aktiv werden und die schießen gegen mich, weil das ist der Sinn dieser Schutzstrategien. Die muss ich nicht persönlich nehmen, weil du nur eigentlich im Prinzip jetzt gerade alles ziehst, was funktioniert hat jemals, um mich zu treffen. Der Gedanke mit diesen Schutzstrategien oder dieser Beschützerin oder dem Beschützeranteil in mir, der kann sehr hilfreich sein. Vielleicht sogar bis zu dem Punkt, dass ich nach einem Konflikt mit dir sagen kann, also soll ich dir was sagen? Deine Beschützerin heute, boah, die war aktiv, die war gut, die hast du gut trainiert, meine Güte, die hat auch gut getroffen. Und dann rede ich tatsächlich anders mit dir darüber und wahrscheinlich viel freundlicher und zugewandter, als wenn ich nur sagen würde, greif mich nie wieder so an.
Anna hat das ganz schön beschrieben, dass es so bei ihr so Klick gemacht hat mit diesem, ja, auch eine Bitte, etwas nicht zu tun, ist halt eben ein Wunsch an eine Verhaltensänderung. Was würdest du sagen, war für dich auch noch so eine schöne Erkenntnis jetzt aus den beiden?
Mein Eindruck war, die beiden haben verstanden, dass es eine tolle Idee ist, sich gegenseitig positiv beeinflussen zu lassen und nicht nur die andere Meinung oder Haltung abzuwehren, sondern zu sagen, nee, wir sind eine Beziehung eingegangen, genau deshalb, ich erlaube dir, mich positiv zu beeinflussen. Ich werde der bessere Partner und wir werden das bessere Paar.
Alina und Svenja leben in einer offenen Beziehung. Für Alina sehen so weitere Beziehungen eigentlich so aus, dass sie sich nur auf körperlicher Ebene abspielen. Bei Svenja ist es so, dass sie auch gerne mit anderen Menschen eine emotionale Bindung eingeht. Und da lag auch so ein bisschen das Problem bei den beiden.
Also am Anfang fand ich es einfach schon bedrohlich, dass Svenja jemand anders nicht nur aufgrund von Körperlichkeit, sondern auch aufgrund von der Persönlichkeit, die die Person mitbringt, schätzt.
Und es gab damals auch eine spezielle Person in Svenjas Leben, die Situation für Alina so bedrohlich gemacht hat. Und da hören wir jetzt mal rein, wie sich das da entwickelt hat. Alina und Svenja, erstmal schönen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich sage immer bei euch beiden die Folge, in der so viel gelacht wurde, wie ich es, glaube ich, noch nie erlebt habe bei uns in der Paartherapie.
Ihr grinst mich auch beide an. Wie geht's euch denn gerade?
Also mir geht's gut.
Ja.
Wir sind noch zusammen. Erste Überraschung. Von meiner Seite aus läuft's auch gut im Moment. Also wir haben ja nach der Sitzung bei Erik noch zusammen Urlaub gemacht und waren ja 2 Wochen in Spanien und ja, ich habe gemerkt, dass das mir voll gut getan hat, so, weil ich noch mal so eine gute Erinnerung daran hatte, wie gut unsere Dynamik einfach funktioniert. Ja, wie locker und lustig wir einfach auch sein können. Und es war irgendwie so total unbeschwert und schön und hat mir einfach auch wieder Sicherheit gegeben.
Mhm. Wie ist es bei dir, Svenja?
Gemischt. Ich fand es aufregend. Ich fand unsere Dynamik da nochmal so festzuhalten spannend und interessant. Und ja, wir können total viel lachen. Aber auch dieser Schwenk von Erik, dass wir uns mehr konfrontieren sollen, fand ich interessant. Hat noch nicht so viel geklappt, aber wir arbeiten an unserer Streitkultur. Und das andere ist, dass meine Zweitbeziehung das beendet hat. Genau, aber es hat sie für sich entschieden und mit nachvollziehbaren Gründen und ich jetzt traurig bin und auch Liebeskummer habe und es eine andere Dynamik hat gerade.
Mhm. Genau, das war ja auch so ein bisschen die Person oder die Beziehung so ein Thema, weil du ja nach wie vor auch, denke ich mal, gerne emotionale Bindung da auch eingegangen bist zu anderen Personen. Alina, dir hat das ja eigentlich so, für dich war das so ein bisschen bedrohlich. Mhm. Gut, jetzt hat sich die Situation gelöst, aber wahrscheinlich wird es ja ähnlich sich irgendwann wieder ergeben. Wie ist es da jetzt gerade bei euch so vom Gefühl? Also hattest du jetzt den Eindruck auch, Alina, dass du nach der Sitzung mit Erik da entspannt damit umgehen kannst, auch wenn Svenja eine emotionale Bindung eingeht?
Ich glaube, es kommt einfach sehr auf die Konstellation an. Also ich habe auf jeden Fall was mitgenommen da draus. Und aber jetzt hatten wir irgendwie, sage ich mal, nicht mehr die Gelegenheit, das so richtig auszuprobieren. Ich glaube auch natürlich durch die Sitzung mit Erik, aber auch generell, wäre unsere Herangehensweise, glaube ich, auch von beiden irgendwie, wenn sich das jetzt nochmal ergibt, vielleicht irgendwie eine andere. Oder also wir haben ja jetzt einfach auch schon mal Erfahrungen sammeln dürfen in dem ganzen Konstrukt. Wie du schon sagst, ich richte mich innerlich auch darauf ein, dass wir früher oder später dieses Thema nochmal haben. Also das ist uns auch beiden klar und deswegen sind wir auch beide weiter an dem Thema dran. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, okay, das hat sich jetzt erledigt und jetzt machen wir das nie wieder oder irgendwie. Sondern uns ist beiden klar, dass gerade Svenja, ich sag mal, Potenzial dafür mitbringt, dass das auch nochmal wieder Thema wird. Mm. Genau.
Verändert das auch irgendwie die Dynamik jetzt in eurer Beziehung, wenn du sagst, so, du hast da jetzt einfach ein bisschen Liebeskummer? Macht das zwischen euch beiden auch was?
Ja, auf jeden Fall. Also einer der Punkte, die wir ausgearbeitet hatten im Podcast, war ja, ich soll weicher sein, emotionaler. Das bringt automatisch mit. Ich habe immer noch leichte Schwierigkeiten, das so zuzugeben oder zu zeigen. Wir kennen uns gut, Alina kann mich gut lesen und wenn sie es benennt oder wenn ich es dann benenne, dann kann ich es auch zulassen. Mhm. Also es ist verwirrend irgendwie, auf der einen Seite in einer Partnerschaft zu sein, auf der anderen Seite Herzschmerz zu haben, aber da wieder, dass wir toll als Paar sind und funktionieren und uns da einfach unterstützen und auch das ganze Emotionale getragen wird. Also das, was vorher war, das, was jetzt ist. Und das ist ja auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Das auch, also jetzt nicht die Trennung, sondern wie wir da miteinander umgehen.
Was Erik ja auch in den Raum geworfen hat, könntet ihr euch eine Partnerschaft zu dritt vorstellen? Alina, du hattest damals, du warst da relativ offen positiv. Svenja, du hattest 3000 Gedanken, was kann schief gehen? Hat es das irgendwie nochmal bei euch gegeben?
Ich glaube, ich bin Freundin davon, keine Grenzen im Kopf zu haben und das werde ich auch so beibehalten. Ich habe immer noch ganz viele Sachen im Kopf. Ich denke so, verschiebt es nicht manche Dinge oder löst es manche Dinge? Aber das wird man erst herausfinden, wenn es so weit sein sollte.
Svenja, du hast gerne auch oder hattest immer das Gefühl, auch ein bisschen Verantwortung für Alina mitzutragen oder mittragen zu müssen. Konntest du das ein bisschen abschalten?
Jein.
Jein.
Also ich denke, wir haben nochmal so gesamt unsere Dynamik und unseren Verlauf in unserer Beziehung und auch die Dinge, die wir von früher mitgenommen haben und ein hohes Verantwortungsgefühl habe ich halt schon immer. Und da springt was bei mir an, aber wir haben auf jeden Fall viel eher so ein, wofür ist das jetzt und braucht man das und da eher nochmal hinzugucken und ist es meine Verantwortung und das ist es halt oft nicht. Genau, da finde ich schon, dass wir da schneller hingucken können oder ich schneller ein Gefühl dafür kriege.
Ja, und ich ja auch. Ich stopp dich ja zwischendurch dann auch mal zu sagen, so, hey, chill mal. Ja.
Lass mich mal kurz mich aufregen. Also wir sind einfach vom Temperament her auch sehr unterschiedlich. Ja. So. Und ich bin halt jemand, der sehr, sehr schnell hochfährt. Und ich glaube, das ist das, was bei Svenja dann so Alarm auslöst. Ich fahre aber auch schneller wieder runter. Mhm. Und ich glaube, da werden wir mit der Zeit immer besser, das ein bisschen im Blick zu halten. Ja.
Was würdet ihr sagen, was war so, wenn es das gab, ein Punkt, der euch so in der Paartherapie mit Erik am meisten was gebracht hat? Also so, was ihr so für euch mitgenommen habt?
Ich fand es ganz spannend, als es darum ging, Alarmsignale, dass ich da nochmal viel drüber nachgedacht habe, ob ich eigene Alarmsignale habe, welche das sind und warum ich die so wenig gespürt habe, obwohl Alina sie geäußert hatte. Das hat mir dann nochmal so einen von außen einen Blick gegeben oder so eine objektive Wahrnehmung, dass ich da einfach nochmal mehr hinfühle oder mehr hingucke, wenn wir solche Situationen haben, weil ich das nicht so spüre oder ich für mich einfach ganz andere Grenzen habe. So, und ich habe es halt einfach gar nicht gespürt, dass Alina so bedroht hat oder dass es ihr zu schnell ging oder da für sie Grenzen so schnell geöffnet wurden, das habe ich so nicht wahrgenommen. Da habe ich auf jeden Fall für mich nochmal damit genommen, Alarmsignale nochmal neu zu definieren, neu zu besetzen. Genau. Mhm. Das fand ich für mich auf jeden Fall wichtig.
Was würdest du sagen, Alina?
Ich glaube, ich fand am eindrücklichsten die Situation, wo wir ja auch mehrere Male wiederholen durften, dass Svenja keine Schuld daran trägt, wie es mir geht. Weil ich schon mich hinterher nochmal dabei ertappt habe, dass ich, glaube ich, schon zwischendurch so ein bisschen in die Richtung schon gedacht habe, so zu sagen, ja, okay, aber du machst jetzt quasi dieses Problem, in Anführungsstrichen, du bringst das mit rein. Und dann musst du jetzt auch die Verantwortung dafür übernehmen. Aber so ist es ja de facto nicht. Ja, dass irgendwie für die Zukunft, ob jetzt auf offene Beziehung oder auch auf andere Themen gemünzt, ja, ich einfach noch mal ein bisschen darauf achten darf, Svenja genug zu erklären, dass Dinge nicht in ihrer Verantwortung liegen und ich ja eine erwachsene, handelnde Person bin und ja, kontrollieren darf.
Wie schaut ihr beide jetzt in die Zukunft?
Der gesamte Prozess hat uns auf jeden Fall näher zusammengebracht. Ich finde, wir haben so viel in so vielen unterschiedlichen Überforderungssituationen oder ganz tiefe Muster, die da angesprochen werden, die eben durch eine Partnerschaft oder durch auch Verlustängste irgendwie ausgelöst werden. Ich finde, da sind wir so nah beieinander und sind ganz, hat uns auf jeden Fall gefestigt, würde ich sagen.
Mir hat der ganze Prozess gezeigt, so, ja, was ich einfach an Svenja habe, so, also jemanden an seiner Seite zu haben, der so reflektiert und offen auch damit ist, sich mit seinen Themen und mit unseren Themen auseinanderzusetzen und da nicht wegläuft und sagt so, ja, okay, nee, ist mir jetzt irgendwie gerade so anstrengend, ich gehe jetzt raus aus dem Kontakt, sondern ja, ganz im Gegenteil, es einfach noch mal mehr gezeigt hat, so, ja, dass da ganz, ganz viel Potenzial einfach liegt und ich total dankbar eigentlich dafür bin, dass ich Svenja hab. Ja.
Erik, wie gehe ich damit um, wenn ich in einer Partnerschaft bin und mein Partner, meine Partnerin sitzt da plötzlich mit Liebeskummer?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie würdest du denn gerne damit umgehen? Meine Vermutung ist, du wärst gerne eine unterstützende, liebevolle, fürsorgliche Partnerin. Und alles in dir schreit, aber was ganz anderes.
Ja.
Und wie kannst du diesen Anteil erreichen in dir, der sagt, ich unterstütze dich dabei? Vermutlich wirst du sagen müssen, da ist ganz schön viel Schmerz bei mir. Gleichzeitig gibt es vielleicht auch etwas, was du entdeckst, das dich jetzt weiterbringt. Ich wachse gerade. Ich wachse über diese Hindernisse hinaus. Ich reagiere jetzt nicht so, wie mein Beschützeranteil mir sagt, sondern ich reagiere wie mein bestes Selbst als Partnerin. Und ist das nicht das, weswegen wir in eine Beziehung reingehen, damit wir wachsen miteinander und aneinander?
Wie ist es denn für mich auf der anderen Seite, wenn ich die Person bin mit Liebeskummer in einer Beziehung? Ist dann mein Partner, meine Partnerin tatsächlich der richtige Ansprechpartner, um mein Leid zu klagen, oder verlagere ich das vielleicht doch mal nach außen?
wahrscheinlich möchte ich das gerne mit dir klären. Mhm. Und es wird gleichzeitig eine Stimme geben, die sagen, oh Gott, kannst du das nicht mit jemand anderem machen, weil du tust ihr damit weh. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem, was kann ich halten, was kann ich aushalten zu hören. Ich würde ja gerne alle Emotionen von dir erfahren. Aber sind es nicht am Ende doch vor allem diejenigen, die ich ertragen kann? Mhm. Also es ist ein Wachstum, auch mutig zu sein und zu sagen, ich teile das mit dir. Und was die beiden ja sehr schön beschrieben haben, ist, dass dieser Prozess im Gang ist, dass sie aneinander und miteinander wachsen, auch durch diese Erfahrungen. Wenn sich zwei Menschen oder mehr für eine solche Beziehungsform entscheiden, wird es diese Momente geben. Die gehören dazu. Und ich kann sie nicht wegdrücken, ich kann sie nicht leugnen, ich muss sie annehmen und mit ihnen umgehen. Mein Eindruck ist, da kommen die ganz gut zurecht mit. Mhm. Die sind auf einem klasse Weg dafür.
Svenja hat auch darüber gesprochen, ein Learning für sie war, sie darf mal ihre Alarmsignale überprüfen. Ist das tatsächlich nötig? Also wir hatten damals schon darüber gesprochen, wann gehen Svenjas Alarmsignale an? Eigentlich relativ spät bis gar nicht. Die werden eigentlich nur durch Alina angeknipst sozusagen. Ist das wichtig, dass sie aber eigene dann nochmal für ihre Partnerin ja eigentlich entwickelt?
Achtsamkeit ist ein hohes Gut und Achtsamkeit darf ich trainieren. Wenn bei mir so ist, dass meine Alarmsignale eher selten kommen, dann ist das genauso interessant zu betrachten, wie wenn meine Alarmsignale sofort kommen und eigentlich gar nicht nötig wären. Hier geht es um Reflexion, hier geht es darum, die eigenen Bedürfnisse erkennen zu können, sie benennen zu können, zu forschen. Ich glaube, dass das eine ganz spannende Detektivarbeit für jeden selbst sein kann und sein sollte. Und wenn ich dann auch noch eine Person an meiner Seite habe, die mir hilft dabei, dann wird es richtig spannend. Und wenn die richtigen Fragen stellt, warum ist dir das so wichtig? Wie geht's dir, wenn du das erlebst? Wie wäre es denn, wenn es toll wäre, ohne dass wir die Lösung jetzt schon wissen? Dann entstehen dadurch großartige Momente der Verbundenheit. Und die wiederum sorgen dafür, dass ich mit ziemlich vielen Dingen auch zurechtkommen werde, die mir als Partner noch über den Weg laufen.
Das war es leider schon wieder mit unserem Update und ihr habt es vielleicht gemerkt. 6 Paare haben bei uns in dieser Staffel mitgemacht. Sie sind zu einer Intensivsitzung zu dir gekommen. Von 5 Paaren gab es jetzt allerdings nur ein Update für euch. Ein Paar hat uns aus sehr guten Gründen gebeten, ihr Update bitte nicht mehr auszustrahlen und der Bitte gehen wir an der Stelle sehr gerne nach und wir wünschen aber trotzdem alles Gute. Und dir, Erik, wie immer auch ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
Ich danke dir, Maria, dafür, dass du und Oliver natürlich die Paare besucht haben und ihr dieses wunderbare Feedback zurückgespielt habt. Ich fand das sehr spannend, in dieser Folge ganz besonders, auch natürlich mal eine heftige Kritik zu erfahren. Ganz klar.
Und wenn ihr auch sagt, ihr möchtet bei der nächsten Staffel mit dabei sein, ihr braucht auch mal eine Intensivsitzung bei Erik, dann macht das sehr gerne, bewerbt euch, wir machen weiter und eure Bewerbung, die könnt ihr einfach mal rüberschicken an paartherapie@ndr.de.
Wir freuen uns auf euch.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, der euch täglich tiefgehend und packend ein aktuelles News-Thema erzählt. 11 km, der Tagesschau-Podcast. Im Gespräch mit Journalistinnen und Journalisten der gesamten ARD geht es zum Beispiel um Menschen, die gezwungen werden, als Online-Betrüger zu arbeiten. Es geht um gefährlichen Abnehm-Content auf TikTok oder wie künstliche Intelligenz mittlerweile für Jugendliche zur besten Freundin wird. 11 km, der Tagesschau-Podcast, erscheint täglich montags bis freitags ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Plattformen. Das war die 5. Staffel von Die Paartherapie, ein NDR2-Podcast. Ganz lieben Dank an Katrin Lindemann und Nele Pasch für die Formatidee. Die Formatentwicklung haben Kira Drössler und Laura Leik für uns gemacht. Für die Distribution sind Nina Wietholz und Julia Herzger zuständig. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Olli Kleist ist unser Produzent, die Redaktion hat Sascha Sommer. Ich bin Maria Richter, Host und Autorin. Und an der Stelle auch nochmal, wie immer, ein ganz, ganz großer Dank an unsere Paare, die den Mut aufbringen, hier in diesem Format über ihre Beziehung zu sprechen und natürlich auch nochmal Danke an unseren Paartherapeuten Erik Hegmann. Und alle Folgen unseres Podcasts, die hört ihr nochmal in der ARD Audiothek.